Jesaja, würden wir jetzt abschließen. Ich meine, der Übergang, den hat jetzt heute die Hände gut gemacht. Es ist ja viel die Rede auch von dieser Prophetie, von dem Tag des Herrn und von dem Gerichtstag des Herrn. Also, dass diese Erde irgendwann vergehen wird und vorbei ist. Und dass da auch so ein Friedensreich kommt und dass der Messias dieses Friedensreich bringt. Und in diesem Friedensreich werden Schwerter zu Pflugscharen gemacht. Und das Löwe und das Lamm, die sind friedlich zusammen und die werden sich nicht töten. Das ist eigentlich so eine Vorschau für die Zukunft. Das sind manchmal Prophetien für damals, manchmal Prophetien für die Gemeinde, aber es sind auch Prophetien für die Zukunft dieser Welt. Das heißt, die Bibel gibt uns eigentlich so eine Schau, was irgendwann kommt. Und man nennt sowas eigentlich im Neuen Testament dann Apokalypse. Ich habe jetzt das schon 3-4 Mal gezeigt, das macht nichts, ich zeige es heute nochmal. Apokalypse heißt, dass wenn was verborgen ist, also so, das ist da was drunter, ihr wisst nicht was, machen ja die Zauberer gerne im Zirkus oder die Clowns. Und Apokalypse heißt, das was verborgen ist, wird aufgedeckt. So. Und dann kann man das sehen. Und so ein prophetisches, apokalyptisches Buch im Neuen Testament ist die Offenbarung. Und jetzt habe ich überlegt, okay, ich mache mit euch die Offenbarung, weil ich auch gerade von so einem israelischen Juden, der spricht viel über Endzeit und der deutet so ein bisschen die Zeichen der Zeit, also was gerade im Iran passiert, dass der Iran ja wieder Atom anreichert und dann kommen ja immer die Israelis und die töten dann immer diese Leute, die in diesem Atomprogramm sind. Das kriegt man in Nachrichten gar nicht so mit. Und dann, wie sich Syrien gerade aufmacht und gegen Israel geht und so und Russland da mitmischt. Und das ist sehr spannend. Ich empfehle euch das eigentlich, dem zu folgen, wenn ihr so ein bisschen Nahosten euch informieren wollt. Und er interpretiert es gut so mit den Zeichen der Zeit, auch so die Entwicklung mit dem Antichrist und so. Da kann man sich echt gut informieren. Und er hat ein Buch rausgebracht, das heißt Revealing Revelation. Also da geht es um die Offenbarung. Und es hat mich irgendwie angesprochen, habe ich gedacht, Mensch, Offenbarung, das wäre doch mal ein spannendes Buch. Und dann denke ich sowas, dann bin ich mir aber nicht sicher. Und dann glaube ich es kaum. Am Freitag war ich hier, mache den Briefkasten auf, da war ein Buch drin. Und da schreibt mir jemand, ich kenne den nicht, und er sagt, er hat es irgendwie so, er möchte Gemeinden segnen und schickt Gemeinden das Buch. Und da geht es, das ist ein Buch über die Offenbarung, eine Auslegung der Offenbarung. Und dann war das für mich so eine Bestätigung, wir machen jetzt Offenbarung. Und damit wird man jetzt heute anfangen, also Apokalypse. Offenbarung heißt, da wird was über die Zukunft uns aufgedeckt. Warum, sage ich euch später noch, warum wir das brauchen. Und eigentlich geht es schon richtig gut los, und zwar mit Offenbarung 1, Vers 3. Ich steige jetzt mal ein, wenn ihr eine Bibel habt oder sowas, wäre ganz spannend. Also wenn ich als Prediger, gut, wenn ihr eine Bibel mitbringt, ihr dürft die auch auf dem Handy benutzen. Oder vielleicht müssen wir hier mal ein paar auslegen. Ich lese nur ganz kurz Offenbarung 1, Vers 3. Selig ist der liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Selig ist, wer da liest und hört. Also hier haben wir eigentlich schon das erste Mal was politisch Korrektes, ich weiß nicht, ob euch das klar ist. Wer da liest, das sind die, die lesen können. Und politisch korrekt ist, dass man auch noch die Analphabet mit einschließt, also die da hören. Weil manche Leute konnten nicht lesen. Die haben das dann in der Synagoge, das Wort Gottes, gehört. Also die, die lesen können und die, die hören können, die sollen gesegnet sein, heißt selig. Also dieses Ashrei im Hebräischen, also inneres Glück, wird denen verheißen, die das hören. Und ich habe ja im Gemeindebrief auch drüber gesprochen, wie eigentlich in der Bibel so auch David mit dem Wort Gottes umgeht. Er hört es nicht nur, sondern es heißt ja auch, dass er drüber meditiert. Also er kaut es ja so. Er verinnerlicht es. Also gesegnet sind wir, wenn wir es hören und lesen. Also das heißt, wenn ihr heute hier rausgeht, dann gesegnet mit innerem Glück und innerem Frieden. Das heißt, Offenbarung kann uns richtig was geben. Jetzt gibt es ja manche, die lesen die Offenbarung, die sind danach verrückt, weil sie es nicht verstehen. Andere waren vielleicht schon verrückt. Es gibt manche, die mögen die Offenbarung gar nicht. Luther hat gesagt, da ist nichts Prophetisches drin und auch nichts Apostolisches. Calvin hat es gar nicht aufgenommen in seine Kommentarreihe. Und es gibt viele Theologen, die da alles Mögliche rausziehen, aber für viele ist so ein Buch mit 7 Siegeln, sagt man. Aber wenn wir uns damit beschäftigen, ist es eigentlich nicht so, sondern es wird uns zum Segen, denen, die da hören und es lesen. Weil viele Dinge sind eigentlich relativ einfach, wenn wir sie wörtlich auch nehmen. Also manche machen den Fehler, die versuchen das alles so geschichtlich auszulegen oder sie sagen, das sind alles so bildhafte Symbole. Aber ich schlage vor, wir nehmen das einfach wörtlich, so wie es da steht. Manchmal muss man die Symbole ein bisschen auslegen, wenn es um den Drachen geht oder so, dann ist das der Satan oder die Schlange. Aber die Symbole, die sind eigentlich schon aus der Bibel genommen. Das ist nicht wirklich schwer, die Offenbarung. Aber die Frage ist jetzt, für was ist denn die geschrieben und für wen und warum? Wer braucht denn bitte die Offenbarung? Also da gab es auch eine ganz starke Diskussion, ob die da reingenommen wird. Und es gibt auch heutzutage, die meisten Sekten gebrauchen eigentlich die Offenbarung. Ich habe jetzt neulich einen Anruf gekriegt von so einer koreanischen Gemeinde, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, ob ich mal in ihrer Online-Gemeinde eine Andacht machen würde. Und ich habe mich dann darauf eingelassen und habe mich dann so ein bisschen reingedacht. Und irgendwann kam raus, dass es eben in Korea diesen einen Mann gibt und der hat so eine Neuoffenbarung und er legt die Bibel aus und ich soll mir mal diese ganzen Vorträge anhören. Das sind 20 Vorträge auf YouTube, könnt ihr auch anhören. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist ziemlich schräg. Es bezieht sich alles nur auf eine Person und es geht immer um die Offenbarung. Also Offenbarung ist so, was von vielen Sekten eigentlich benutzt wird. Aber Offenbarung ist deswegen aus meiner Sicht so umstritten, weil es das wichtigste Buch ist, Offenbarung und Genesis, das habe ich schon mal gesagt. In Genesis, also 1. Mose, wird der Anfang der Welt und der Fall Satans beschrieben. Also da wird eigentlich beschrieben, um was es geht und der Sündenfall. Und in Offenbarung eigentlich das Ende Satans und das Ende der Welt. Wenn wir die zwei Bücher wegnehmen, dann wird es schwierig, diese Welt wirklich zu erklären. Also Offenbarung ist wirklich ein wichtiges Buch und es soll uns inneren Frieden geben, wenn wir es lesen und hören. Jetzt habe ich sogar eine PowerPoint. Ich weiß nicht, ob ihr up-to-date seid. Ich höre immer diese Vorträge Gedanken tanken. Das sind so Redner und die geben immer so Tipps, wie man gute Reden macht. Höre ich mir wirklich manchmal an und die sagen, hey, PowerPoint ist schon lange out. Mach kein Mensch mehr, mach keine PowerPoint mehr. Sondern steh dich vorne hin, mach was Einfaches. Ich habe trotzdem eine PowerPoint gemacht. Die Offenbarung des Johannes. Vers 1, Vers 3. Im Prinzip müssen wir jetzt tatsächlich mal das lesen. Offenbarung, Kapitel 1, Vers 1. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Selig ist der, der liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Johannes an die 7 Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenossene, an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen, und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme, wie von einer Posaune. Die sprach, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die 7 Gemeinden, nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia, nach Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich. Angetan mit einem langen Gewand. Und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Das Geheimnis der 7 Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand, und der 7 goldenen Leuchter ist dies. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter 7 Gemeinden. Habt ihr alles verstanden? Es ist nicht schwer, habe ich euch gesagt. Ich möchte euch jetzt so die Hintergründe erklären. Wir wissen ja, Paulus hat eine Gemeinde in Ephesus gegründet auf seiner Missionsreise. Priscilla und Aquila, die waren ja dann da, Timotheus war da. Und Ephesus, also es ist heute Türkei, was ihr hier seht. Hier ist die Insel Patmos, da ist Griechenland. In Ephesus war ein Hafen und Ephesus war so ein Zentrum damals. Das war so eine ganz wichtige Stadt. Also das sind die Leute von Griechenland gekommen, von Rom über diesen Hafen. Dann war das so eine Durchfahrtsstraße nach China, Indien. Und es war so ein Sammelbecken, diese Region hier. Also Ephesus und auch das Drumherum. Wenn ihr mal auf Google Earth schaut, dann seht ihr, dass hier in diese 7 Gemeinden hier, in diesem Gürtel, sage ich jetzt mal, da fließen ganz viele Flüsse und da ist es ganz grün, auf Google Earth sieht man das. Und es war eine sehr fruchtbare Gegend und da haben sehr viele Leute gewohnt, also das war richtiger Reichtum. Hier war so die Gemeinde und hier waren überall Straßen von Ephesus nach Smyrna, nach Pergamon, dann von Pergamon nach Thyatira, so das war komplett vernetzt. Wir haben hier den Einfluss von der griechischen Kultur, diese griechischen Götter wie Zeus und so. Dann die römische Kultur, auch das römische Reich ist ja hier, das ist ja ein römisches Reich. Dann diese heidnischen Kulturen, so, das vermischt sich komplett, also es ist so ein zentraler Ort, Ephesus. 2. Timotheus zum Beispiel eben, das ist ja Timotheus in Ephesus. Da ging es ja dann um diesen Diana-Kult, um diese ganz vielen Tempel, also ihr müsst euch überall ganz verschiedene Tempel vorstellen. Vielleicht geschichtlich noch, also es hat ja angefangen, das Römische Reich, dann mit dem Kaiser Cäsar, ne? Und Cäsar erhebt ja irgendwann den Anspruch, Gott zu sein. Das war vielleicht noch gar nicht so schlimm, das wurde dann aber schlimmer. Irgendwann kam Nero, auch der diese Anbetung fordert, der dann in Rom anfängt, die Christen zu verfolgen, auch an die Löwen zu verfüttern. Und jetzt kommen wir so irgendwann in das Jahr 95 und das Kaiser Domitian ist Kaiser 95 nach Christus. Das ist auch die Abfassungszeit von der Offenbarung. Und Domitian hat dann irgendwann auch gesagt, ich bin Gott, aber er hat dann irgendwann gesagt, ich möchte, dass ihr mich anbetet. Und zwar hat er gesagt, am Tag des Herrn, und der Tag des Herrn, das war ja eigentlich der Tag der Gemeinde. Also der Tag des Herrn, das war der erste Tag, wo die Gemeinde entstanden ist. Es war der Tag, wo Jesus auferstanden ist und wo sich die Gemeinde gegründet hat. Und der Domitian, dieser Kaiser, der nimmt jetzt diesen Tag des Herrn und sagt, einmal im Jahr, an einem Sonntag, möchte ich, dass ihr von mir eine Büste irgendwo aufstellt, also sie standen überall, dass ihr ein Altar nebendran, ein Feuer entzündet und dass ihr Weihrauch reinmacht und dass ihr das anzündet und dass ihr sagt, Domitian ist Herr, also Kyrios. Das heißt, er hat in seinem ganzen römischen Reich gesagt, alle sollen ihn anbeten als Herr. Und im Prinzip war das genau gegen die Christen, weil die haben ja gesagt, Jesus ist Herr. Das erste christliche Bekenntnis damals in der Urgemeinde war der erste Tag eben. Da ist die Gemeinde entstanden, da haben sie sich getroffen, der erste Tag der Woche. Nicht der Sabbat, sondern der Sonntag eben dann. Sie haben nicht Sonntag gesagt, weil das war ein römischer Name. Und am ersten Tag haben sie die Auferstehung gefeiert und Jesus Christus ist Herr. Und jetzt kommt dieser Domitian und verfolgt die Christen, überall ist Verfolgung im Reich. Und Johannes, also Johannes ist ja der Jünger, den Jesus liebte, der Jünger Jesu, der ist zu dem Zeitpunkt ungefähr auch so 95, schon recht alt, der wird um des Wortes, dieses seines Zeugnisses willen, dann gefangen genommen auf die Insel Patmos. Das ist hier. Das ist sowas wie Alcatraz. Habt ihr den Film mal gesehen, diesen Ausbruch da? Oder heute Guantanamo oder so? Oder Patmos ist eine Gefängnisinsel. Das heißt, Johannes ist im Gefängnis. Und er schreibt jetzt, er kriegt eine Offenbarung von Christi. Wir müssen doch nochmal in Offenbarung 1 das lesen. Ich lese mal, dass wir da ein bisschen reinkommen. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und dann in Vers 9, ich Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis, also hier sind wir in Bedrängnis, und am Reich und an der Geduld in Jesus war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Johannes ist im Gefängnis, dem scheint es nicht ganz schlecht gegangen zu sein. Ich denke, er hat sich gut geführt, weil er hatte Papier und Stift. Ich glaube, das ist schon was Besonderes. Das war so ein Arbeitscamp irgendwie. Da musste man Steine klopfen. Und da haben sie auch Mauern aufgebaut. Und Johannes empfängt jetzt diese Offenbarung Jesu Christi. Das Problem ist, es ist ein bisschen alles, was ich sage. Jedes Wort hat eigentlich hier eine Bedeutung. Im Prinzip, wenn wir bei 1,1 anfangen, ich komme eigentlich da gar nicht richtig weiter, weil ich muss jedes Wort euch erklären. Ich fange mal kurz bei 1,1 an und komme dann wieder zum Johannes in Patmos. Offenbarung 1, Vers 1. Dies ist die Offenbarung, Apokalypse. Jesu Christi. Also hier ist nicht Johannes, der einen Brief schreibt, sondern Jesus Christus selbst offenbart sich. Hier spricht Jesus Christus selbst in der Offenbarung. Das ist ein Unterschied, so vom Genre her auch und von der Sache. Die Offenbarung Jesus Christus, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen. Der Knecht, der Doulos, im Alten Testament ist ja dann der Knecht, der sich dann irgendwann freiwillig diesen Pfriemel durchs Ohr schlagen lässt und sich seinem Meister unterordnet und ihm gehorsam schwört oder nicht schwört, aber der sagt, ich will dir gehorchen. Der ist seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Ich bin in Kapitel 1, Vers 1. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan. Also hier steckt eigentlich schon so viel drin. Wir haben es hier mit einer Offenbarung Christi zu tun. Seinen Knechten, also es können nur die verstehen, die auch sich hingegeben haben, Gott zu gehorchen. Deswegen kommen viele Theologen mit so viel Schrott raus, was sie da auslegen, weil der Gehorsam ist die Voraussetzung, das zu verstehen. Das sehen wir eigentlich in der ganzen Schrift. Und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat, selig ist der, der liest und die da hören. Also die Offenbarung Jesu Christi, eine direkte Rede Jesu Christi an seine Knechte. Am Tag des Herrn steht er auch, wo er diese Offenbarung kriegt. Und Johannes war in Ephesus dort in der Gemeinde. Und da ist eben starke Verfolgung. Und er kriegt jetzt diese Offenbarung und soll sie an die 7 Gemeinden schreiben. Das heißt, die Offenbarung ist in erster Linie für die 7 Gemeinden. In erster Linie nicht mal für uns, sondern damals eben. Für die Gemeinden. An die schreibt er. Und das war eine sehr umkämpfte Gegend. Der Satan war da extrem aktiv, weil hier war die Gemeinde auch ganz stark. So, das war die stärkste Ecke eigentlich. Warum weiß ich, dass der Satan aktiv war? Weil in Pergamon war der Sitz des Satans. Ich weiß nicht, ob ihr die Stelle kennt. Das ist ja dann in Offenbarung 2. Schreibt ihr dann Jesus an die ganzen Gemeinden, er schreibt da auch an Pergamon, wo der Sitz des Satans ist. In Pergamon waren Zeus Tempel oben auf einem Berg und da war ein Altar und da wurde den ganzen Tag kam da schwarzer Rauch hervor. das nannte man den Thron Satans. Ihr glaubt es jetzt vielleicht nicht, aber den Thron Satans, den hat man dann irgendwann in Berlin wieder aufgebaut. Da gibt es ein Pergamon-Museum. Und so sah das aus. Und in der Mitte war dieser Altar, wo dieser schwarze Rauch hochkam. Und es wird gesagt, hier war der Sitz Satans. Das heißt, Satan war hier hochaktiv. Und wir wissen, dass Satan die Gemeinden dann unterwandert hat. Mit zwei Methoden. Einmal hier nah an Pergamon mit Verfolgung. Und weiter weg dann hat er die Gemeinden durch Götzendienst unterwandert. Das heißt, Jesus Christus hat jetzt eine Botschaft an die Gemeinden. Er sagt, hey, ihr seid unter Verfolgung und ich möchte euch sagen, erstens haltet durch. Und er gibt diese zwei Sachen, was hier passieren. Einmal Verfolgung durch Domitian und das zweite, das Problem der Gemeinde ist Götzendienst. Auch dann in Laodicea, wo die Gemeinde auch lau geworden ist. Also das erste Motiv ist, die Offenbarung ist für die Gemeinden dort. Aber man kann jetzt auch diese sieben Sendeschreiben, heißt ja, an diese Gemeinden, kann man damals auf diese Gemeinden beziehen. Man kann das aber auch auf die Kirchengeschichte beziehen, das passt ganz gut. Und das finde ich haut theologisch auch ganz gut hin. Dann ist jede Gemeinde für eine Epoche, steht dann für eine Epoche. Und wenn diese sieben Gemeinden auch so für die Kirchengeschichte stehen und dann eben diese letzte Gemeinde für unsere Zeit, dann gibt es auch eine Botschaft für uns, die wir da rausziehen können. Und dazu muss ich jetzt zur Apostelgeschichte 1, Vers 8. Jetzt ist nur die Frage, wie lange ich euch heute mit Offenbarung beschäftige und wann ihr einschlaft. Aber Apostelgeschichte 1, Vers 8 müssen wir machen. Sonst verstehen wir das auch nicht. Apostelgeschichte 1, Vers 4. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen. Und so weiter. Dann Vers 6. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Vers 7. Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Also sie fragen eigentlich, richtest du jetzt dieses Reich auf? Vers 8, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, meine Zeugen sein. Vers 9, und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Jesus wird aufgehoben. Und als sie ihm nachsahen, Vers 10, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Also hier ist das Ende Jesu, des Dienstes Jesu, er war noch 40 Tage gesehen. Und dann wird er weggenommen und das sind zwei, die das erklären und die sagen, so wie er weggenommen wurde, so wird er wiederkommen. Dann Offenbarung 1, Kapitel 1, Vers 7, siehe, er kommt mit den Wolken, also Jesus Christus, und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Also die Hauptbotschaft der Offenbarung ist, Jesus kommt wieder. Und das ist die Hoffnung für die Gemeinden. Lukas schreibt ja auch darüber in Lukas 21, dass die Hoffnung in Bedrängnis sein soll, Jesus kommt wieder. Lukas schreibt ja, erhebt eure Häupter, denn eure Errettung ist nahe. Was die Offenbarung, mit was sie uns also segnen will, ist, dass sie uns Mut macht und sagt, hey Leute, es kommen vielleicht Zeiten, die werden schwierig und es wird auch Zeichen geben, die ich euch zeige, aber diese Zeit wird nicht so lange sein. Das erkläre ich auch gleich, warum die nicht lange sein wird. Es wird so eine starke Bedrängnis kommen über diesen ganzen Erdball, aber die wird nicht lange sein. Und dann kommt Jesus wieder. Das heißt hier, in den Wolken kommt er. Und er bleibt oben in den Wolken, er holt zuerst die Toten und dann uns Gläubige. Er holt uns da raus aus dieser Bedrängnis. Und zwar geht das nicht lange. Warum? Offenbarung 1, Vers 1. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Enteche in Griechisch. In Kürze, das verstehen wir auch oft nicht, auch bei dem Richter, wo dann Gott sagt, das wird schnell geschehen. Das bedeutet, dass wenn es angefangen hat, dass es nicht lang geht. In Kürze geschehen heißt nicht, das passiert jetzt bald, was da passiert, sondern es heißt, wenn es anfängt, dann geht es nicht lang. Das heißt, also ich verstehe das so, dass diese Bedrängnis in der Endzeit auch für die Christen nicht lang geht. Es geht nicht lang. Gott verkürzt diese Zeit. Und dann kommt Jesus wieder. Und im Prinzip können wir davon lernen und Offenbarung fordert uns heraus. Erstens, Jesus kommt wieder. Zweitens, bist du bereit, dass er wiederkommt? Die Offenbarung gibt uns Zeichen und sie sagt, also ich muss noch ein Stück weiter vorne anfangen. Gott gibt uns ja kein, also Jesus gibt hier kein Datum, wann er wiederkommt in den Wolken. Könnt er ja machen, er könnte sagen, hier, 2000 Jahre bin ich zurück, wartet mal hier. Was wird dann passieren? Also sagen wir mal, er wird sagen, hier in 9840 Tagen komme ich. Dann würden manche Leute sagen, okay, dann kann ich ja noch am 9839. Tag mich bekehren. Kann ich ja noch bis dahin chillen. Oder andere würden sagen, naja, okay, dann mache ich jetzt erstmal das und dann mache ich das. Aber deswegen, Jesus verrät den Tag nicht, wenn er wiederkommt. Er weiß ihn auch ja gar nicht. Er kommt wieder, aber was er sagt, ich gebe euch so ein paar Zeichen. Und an diesen Zeichen könnt ihr erkennen, dass es die Zeit ist, dass ich wiederkomme. Und wenn diese Zeichen beginnen, dann geht es eigentlich nicht mehr lang, dann komme ich wieder. Und er sagt, die Herausforderung hier ist eigentlich, seid bereit. Wir sollen uns bereit machen. Das heißt, wenn diese Bedrängnis ankommt, wenn diese Zeichen der Endzeit, wenn wir die erkennen, dann sollen wir anfangen, uns zu richten. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn Besuch kommt. Also bei uns war es, und es läuft eigentlich immer gleich ab, wenn bei uns Besuch kommt, ist ganz klar, dann räume ich draußen auf und meine Frau drin, aber dann wird alles aufgeräumt, was geht. Also wir haben natürlich so ein gewisses grundkünstlerisches Chaos, nenne ich das. Wir haben viele Kunstgegenstände, die da rumstehen. Aber das ist Kunst, ne? Das muss man verstehen. Aber dann, wenn jemand kommt, dann wird aufgeräumt. Da wird alles, jeder Fleck, auch das oberste Zimmer, wir haben ganz oben noch Zimmer, da geht kein Mensch jemals hin. Aber es wird auch geputzt, damit wir bereit sind. Und es ist eigentlich egal, wer kommt, da fühlen wir uns wohl, also meine Frau noch mehr wie ich. Ich fühle mich auch so wohl, wenn nicht aufgeräumt ist. Ne, ich fühle mich dann tatsächlich auch wohl, wenn aufgeräumt ist. Aber wir sind bereit, weil da kommt jemand. Und das ist eigentlich das, was die Offenbarung sagt, seid bereit. Weil siehe, ich komme bald und ich gebe euch Zeichen der Endzeit und ihr sollt ihr erkennen. Und ein Zeichen, da könnten wir auch mal drüber sprechen, oder ich nenne euch zwei. Eins ist die Gründung des Staates Israels. Israel wurde ja 1948 wieder als Staat gegründet. Das, ihr könnt es in Hesekiel nachlesen und dann eben das zur Wellen kommen, steht da, wo das Volk wieder zurückgeführt wird in sein Land. Das ist ein Zeichen der Endzeit. Am Feigenbaum könnt ihr erkennen. Ein anderes Zeichen ist in Matthäus 24. Bevor Jesus wiederkommt, heißt es, soll dieses Evangelium gepredigt werden in alle Nationen. Im Moment ist das noch nicht möglich. Also wir wissen ja auch vom Falk, dass es da irgendwo in Kirgisistan und so unerreichte Völker gibt. Ich weiß, in Südamerika, da gibt es noch so viele Völker, die nicht erreicht sind. Aber mit der Verbreitung des Handys, ich war ja im Himalaya spazieren vor einigen Jahren, wir waren auf ganz oben 3600, ich habe fast keine Luft mehr gekriegt und da war kein Mensch mehr, da waren nur noch wilde Pferde und irgendwelche Kühe und plötzlich sehe ich so eine riesen Schüssel für Handyempfang, damit du da Internet haben kannst. Kein Strom, kein Wasser, aber Internet. Das heißt, ein Zeichen der Zeit ist eigentlich, dass das Evangelium wird verbreitet durch diesen Mobilfunk, gibt es die Möglichkeit, dass auch in allen arabischen Nationen, überall ist das Evangelium zugänglich und es kommt. Und das ist ein Zeichen vor Jesu Wiederkunft. Matthäus 24, bevor er wiederkommt, muss das geschehen. Das heißt, es gibt schon so Zeichen und wir können sehen, Jesus kommt bald wieder. Wir sollen bereit sein. Jetzt ist die Frage, was gebe ich euch noch für ein Bonbon mit für den Sonntag? Ein bisschen müsst ihr auch zu Hause vielleicht nacharbeiten. Es gibt hier, egal, diese ganzen Titel Jesu, der Erstgeborene, der König. Vielleicht eine Sache mache ich noch, die ist noch hochinteressant. Und dann machen wir nächstes Mal weiter. Johannes bekommt die Offenbarung für die sieben Gemeinden und dann sieht er ja ein. Vers 12, und ich wandte mich um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redet. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Das steht für die sieben Gemeinden. Und mitten der Leuchter ein, der war einem Menschensohn gleich. Also die sieben Leuchter stehen für die sieben Gemeinden, steht ganz am Schluss. Und mitten unter den Leuchtern ein, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Der Gürtel muss ein bisschen weiter hoch, das ist nicht ganz richtig, das Bild. Sein Haupt und seine Haare waren weiß. Die Priester, die den Dienst gemacht haben im Tempel, mussten sich so kleiden. Das ist aber der Hohepriester speziell. In diesem Gürtel waren so goldene Fäden eingewebt. Hier diese Steine für die 12 Stämme Israels, seine weiße Mütze. Ein, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. also dieser Gürtel ist hier oben, den sollten sie ganz eng zerren als Respekt vor Gott und auch Verantwortungsbewusstsein. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß, der hatte eine weiße Mütze, wie Wolle, wie der Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme, seine Füße wie Golderz. Er musste auch barfuß hier in das Heiligtum. Und ich fasse das jetzt kurz zusammen. Johannes sieht Jesus. Er sieht Jesus. Und das Bild, was er hier sieht, diesen mit diesem langen Gewand und mit diesem weißen Haupt, mit diesen Füßen und mit diesen feurigen Augen, das hat mehrere Bedeutungen. Eine Bedeutung ist, er sieht Jesus als den Hohepriester. Und er sieht einen gleich einem Menschensohn. Und das hier ist eine Brücke. Menschensohn ist Daniel 7. Da heißt es auch, dass einer kommen wird, der Menschensohn, und er kommt, um diese Welt zu richten. Und da spricht es auch von diesem Tag des Herrn. Also wenn Johannes jetzt hier Jesus sieht in diesem Gewand, dann weiß er eigentlich sofort, das ist Jesus der Hohepriester. Und es ist Jesus der Richter aus Daniel 7. Der Menschensohn ist der Richter. Und der Richter ist auch der Retter. Also hier haben wir eigentlich ein zweites Bild, was Hoffnung vermittelt. Jesus, die Gemeinden sind in Verfolgung, aber Jesus ist da, er sieht ihn. Jesus ist aktiv als der Hohepriester und als der Richter. Und ein Richter ist immer Retter, ich habe das schon mal erklärt. Jesus ist quasi als Retter und als Hohepriester aktiv. Und was macht der Hohepriester in diesen 7 Gemeinden? Die 7 Gemeinden heißt es ja hier dann am Schluss. Und ich wandte mich um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete, Vers 12. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich. Also er sieht 7 goldene Leuchter und er sieht, wie Jesus an diesen Leuchtern arbeitet. Er ist da mittendrin. Und dann wird es erklärt am Ende von Kapitel 1, die 7 goldenen Leuchter sind die 7 Gemeinden. Und Jesus ist inmitten dieser Gemeinden und er arbeitet da. Und jetzt müssen wir verstehen, was hat ein Priester gemacht im Allerheiligsten, das war ja der hohe Priester. Im Allerheiligsten gab es kein Licht, sondern es war nur das Licht dieser Menorah, dieser 7-armige Leuchter. Und Jesus ist jetzt der Aktive, der in diesen Gemeinden, also die Gemeinden sind hier die Leuchter, dafür sorgt, dass dieses Licht brennt. Und zwar tut er das, indem er immer wieder Öl nachfüllt. Und das Öl ist so ein Symbol für den Heiligen Geist und indem er wieder immer diesen Docht abschneidet und alles Alte abschneidet. Das heißt, wir finden hier eigentlich eine enorme Hoffnung für die 7 Gemeinden damals, aber auch für uns. Jesus ist aktiv in dieser Endzeit in unseren Gemeinden. Und er sorgt dafür, dass das Licht, unser Licht leuchten bleibt. Und er tut es durch seinen Geist, indem er Öl nachfüllt. Und die Frage ist eigentlich, oder er stellt uns die Frage, wo lebt ihr noch mit dem Heiligen Geist und wo seid ihr als 7 Gemeinden schon unterwandert durch Götzendienst? Verfolgung haben wir ja hier noch keine. Aber ich glaube, das Problem ist Götzendienst hier im Westen. Und wo lassen wir den Heiligen Geist noch rein und an uns arbeiten? Wo lassen wir diesen Hohepriester, der jetzt aktiv ist in den Gemeinden? Wo lassen wir sein Reden noch zu? Wo stellen wir noch in Frage, was wir tun? Und wo lassen wir Jesus noch arbeiten? Und das ist der Dienst Jesu hier in der Endzeit. Jesus arbeitet an uns. Auch wenn wir es eigentlich nicht zulassen, er macht es immer. Er arbeitet an uns und er sorgt dafür, dass wir Licht haben durch den Heiligen Geist. Das heißt, der Dienst Jesu ist ein Dienst des Geistes. Und der Geist Gottes, der sorgt dafür, dass unser Licht leuchten bleibt. Und deswegen sollen wir Hoffnung haben, Offenbarung ist ein Buch der Hoffnung. Weil wir werden überwinden, es geht auch immer Überwindung. Wir sollen bereit sein, aber der Geist Gottes durch Jesu, der wird uns auch Hoffnung geben in dieser Zeit. Eine Hoffnung, dass er wiederkommt, aber auch eine Hoffnung, dass er da ist und dass er wirkt. Und dass er diesen Thron Satans zerstört, das heißt mit dem Hauch seines Mundes, wenn er kommt, wird er den Satan wegblasen. Und diesem Geist Gottes, dem möchte ich jetzt Raum geben und einfach, dass er jetzt zu uns sprechen kann, dass er uns ermutigen kann durch sein Wort. Und ich lade euch einfach ein. Ich glaube jetzt auch, dass dieser letzte Teil so eigentlich auch die Botschaft an uns ist. Jesus ist da, er arbeitet als Hohepriester, der unsere Sünden vergibt. Ich lade euch ein für ein Gebet mit mir, als Richter, der den Feind irgendwann zerstören wird und jetzt schon zerstört in unserem Leben und als der dieses Licht leuchten lässt in uns. Amen.